Erste, ja fast erste Freiluftpredigt gewesen. Das Wetter hat mich drum gebracht. Mensch, heute ist Pfingsten. Pfingsten, das Fest der Begeisterung. Der Begeisterung der Nachfolger Jesu. Es ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Entschuldigung, man erkennt mich noch nicht. Ich habe gerade Hinweise erhalten. Jetzt seht ihr mich von Angesicht zu Angesicht. Das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Pfingsten ist die Geburtsstunde der universellen Gemeinde Jesu. Das feiern wir heute. Mit der Gabe des Heiligen Geistes besiegelt Gott einen neuen Bund. Das Alte ist vergangen. Das Neue hat angefangen. Das Neue ist geworden. Zu Ende ist die Trauer über Christi Leiden und Sterben. Zu Ende sind die Wochen der Verunsicherung und Angst. Ich erinnere da an die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten in Jerusalem. Zu Ende das Verstecken hinter verrammelten Türen. Gott erfüllt seine Ankündigungen, seine Verheißungen und Versprechungen. Er rüstet seine Leute aus mit dem guten Heiligen Geist. Sind wir uns dessen bewusst? Dieser Geist ist es, der Kraft der Überwindung gibt, der zur Freiheit beruft, wie wir es auch gesungen haben, und Frieden schenkt. Wie heißt es doch, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Gottes Geist ist allen gegeben, die zu seiner Herde, zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche gehören, ohne besondere Vorbedingung. Wer zu ihm, zu Jesus gehört, wird hinzugetan und von Gott her einverleibt in seine Gemeinde. Dieser Geist Gottes ist eine Art Vorschuss, eine Art Angeld für kommende Zeiten, Ausrüstung von oben her, die Kraft Gottes. Durch diesen Geist vermögen wir, die wir seine Gemeinde sind, seiner Stimme zu folgen, seine Wege zu gehen, seinen Willen zu tun. Diese Kraftausrüstung von oben ist und bleibt unerlässlich für alles, was wir tun wollen, um den Herausforderungen dieser Welt, dieser Gesellschaft irgendwie nur kraftvoll entgegentreten zu können. Es ist dieser Geist Gottes, der uns durch die unterschiedlichsten Gaben zum Dienst am Nächsten befähigt. Geist Gottes, das ist meine Bitte heute für uns alle, komm herab, entfalte dich unter uns und lehre uns zu befolgen, was Jesus uns sagt. Das ist meine Bitte. Also das vorab zu diesem Tag. Also ich bin da wirklich begeistert. Pfingsten ist also nach Ostern, also und Weihnachten oder vor Ostern und nach Weihnachten oder welche Reihenfolge auch immer, das Wichtigste im Leben eines Christen. Ohne diese Ausrüstung von oben her. Wir können viel wissen, wir können viel uns aneignen, aber ohne Geist Gottes funktioniert christliches Leben nicht. Und jetzt komme ich zur Predigt. Und da muss ich vorausschicken, da habe ich mich sehr schwer getan. Also das war nicht einfach, weil wir haben uns unter den Predigern in der Gemeinde darauf verständigt, eine Predigtreihe, eine kleine Themenreihe zu beginnen über die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Das ist dann wieder so ein Reisebericht und da kann man dann viel erfahren über das, was Paulus gemacht hat. Also das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, ist es aber überhaupt nicht, weil das, was den Geschwistern in damaliger Zeit widerfahren ist, ist auch für uns heute von großer Bedeutung. Also ich muss da heute anfangen, ich darf da heute anfangen, ich will da heute anfangen und habe mich sehr schwer getan. Ich muss das nochmal sagen. Also man könnte natürlich in Apostelgeschichte 13 anfangen und den Vers vorlesen, die Verse vorlesen, diesen Abschnitt, der uns beschreibt, was da damals geschehen ist. Aber bei der Vorbereitung ist mir einfach wichtig geworden, dass diese Zeit von der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstfest bis hin zur Aussendung des Paulus 13 Jahre vergangen sind. Und da war es mir einfach wichtig, euch in diese Zeit mit reinzunehmen, in diese 13 Jahre Jerusalem, das, was da passiert ist. 13 Jahre Kirchengeschichte, 13 Kapitel Apostelgeschichte. an diesem Pfingstfest im Jahr 33, da führe ich euch jetzt zurück, und das wird heute ein bisschen länger als sonst, und ich gucke auf die Uhr. Ich bin ja normalerweise immer nach 20 Minuten fertig, frei nach dem Motto, man darf über alles predigen, aber niemals über 20 Minuten. Das wird heute möglicherweise anders werden, und ich bitte da jetzt schon um Entschuldigung. Also, wir fangen an. Am Pfingstfest im Jahr 33 beginnt eine neue Epoche. Es ist die Stunde Null der Gemeinde Jesu. Neuanfang, Reset. Alles ist neu. Das Alte ist wirklich weg. Die Juden feiern Shavuot, das sogenannte Wochenfest. 50 Tage nach Passa, nach Ostern, wird dieses Fest gefeiert. Sie gedenken damit der Offenbarung des Gesetzes am Sinai. Ihr wisst, Sinai, großer Berg, Moses steigt da oben, empfängt die 10 Gebote und auch wahrscheinlich noch andere Regeln. Und da sind die Juden ganz nah dabei. Das ist etwas ganz Wichtiges. Da wird ausgelegt, da wird drüber gesprochen. Jerusalem ist voller Menschen. Es sind viele Pilger in der Stadt. Ein heftiges Treiben, ungefähr so wie damals in Nagold, als wir hier die Landesgartenschau hatten. Viel Volk, viel Fremde. Unter ihnen auch die Jünger Jesu, die sich irgendwie auffällig verhalten haben. So schreibt es die Bibel, besoffen wirkten. Auf ihr Verhalten angesprochen, steht Petrus auf und läutet mit seiner Pfingstpredigt an diesem Pfingstfest im Jahr 33 diese Stunde Null ein. Er steht auf und eine neue Zeit beginnt. Diese Predigt ist richtungweisend und stellt vollmächtig klar, um was es geht. Petrus klärt die Menschen darüber auf, warum die kleine Schar der Jünger so außer sich vor Freude ist, sich auffällig begeistert zeigt. Und er kommt gleich zur Sache, nachzulesen in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Es handelt sich um die Erfüllung einer alten Prophetie aus dem Buch Joel. Gott gießt aus seinen Heiligen Geist, verbunden mit Weissagungen und Wundern. Die Predigt des Petrus weckt Glauben, führt zur Umkehr und zur Rettung. Von 3000 Männern steht da. 3000! An einem Tag, gleich am ersten Tag der neu geschaffenen Kirche, Gemeinde, gleich am ersten Tag entsteht mitten in Jerusalem eine Megachurch, die den biblischen Berichten zufolge mit anhaltendem Wachstum gesegnet ist. Was steht denn da? Und Gott fügte hinzu, täglich. Und es fing alles so gut an. Es fing alles so gut an. Man hielt Gemeinschaft, blieb zusammen, lauschte den Lehren der Apostel, freute sich miteinander über das, was es da zu erleben gab. Ja, in dieser ersten Gemeinde wurde sogar die Habe, der Privatbesitz, geteilt. Man stellt sich das vor, wir verkauften alle unsere Häuser und würden es den Armen unter uns geben. Güter wurden verkauft und der Erlös unter den Bedürftigen verteilt. Das kam alles gut an bei den Leuten. Das war ein tolles Zeugnis. Das Resultat konnte sich auch gut sehen lassen. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, heißt es da, berichtet uns Lukas. Menschen wurden gläubig an Jesus Christus, fanden Heil, Hoffnung und Vergebung, ein sinnerfülltes Leben. Was für eine Zeit. Doch schon bald änderte sich das Klima. Neben dem wehenden Geist Gottes, dem Rückenwind Gottes, blies der jungen Gemeinde ein ungemütlicher Gegenwind ins Antlitz. Schon die zweite Predigt des Petrus weckte das Interesse von Verfassungsschutz und Religionspolizei. Was war geschehen? Ein Kranker, ein Gelähmter wurde gesund. Ein Wunder. Konnte wieder laufen. Schaulustige liefen zusammen, wollten wissen, was da abging. Petrus nutzte die Gelegenheit erneut und brachte den Menschen wieder Jesus nahe. Mit den Worten, die sind bekannt, die es schon mal gelesen haben. Also ich habe das vor 45 Jahren gelesen und fand das so toll. Gold und Silber, lieber Kranker, haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir. Stehe auf und geh. Die staatlichen Behörden, die Tempelpolizei fanden das wenig erquicklich. Zu viele Leute, zu viel Unruhepotenzial und das verlangte unbedingt nach Aufklärung, einer behördlichen Untersuchung. Petrus und Johannes wurden vorsorglich noch am selben Abend aus dem Verkehr gezogen, ab ins Gefängnis mit ihnen. Nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen und uns kann überhaupt nichts Schlechtes widerfahren. Die Geburtsstunde der Gemeinde, der Kirche war von Anfang an Verfolgungen begleitet. Der Zuspruch war groß, die Ablehnung aber auch. Insgesamt wird von 4 Verfolgungswellen in diesen 13 Jahren berichtet. Die Botschaft vom Kreuz, die Nachricht von der Vergebung der Sünden, ja, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus sollte von Anfang an in der Asservatenkammer der Geschichte verschwinden. Man wollte es nicht. Allenfalls als Randnotiz über religiöse Spinner eine gewisse Existenzberechtigung behalten. Das war so die Absicht. Bei allen geistlichen Aufbrüchen, Erweckungen, Reformationen und Erneuerungen, die uns in der Kirchengeschichte bekannt sind, gab und gibt es immer wieder, fast in regelhafter Wiederkehr, immer zerstörerische, feindliche Gegenbewegung, sei es durch staatliche Maßnahmen, in Umlauf gebrachte Lügengeschichten, Teilhabe an Verschwörungstheorien, bis hin zum Versagen einzelner Christen, Kindesmissbrauch, finanzielle Vorteilsnahme und Bereicherung durch Pastoren, Ehebruch, Verkündigung falscher Lehre, anmaßendes Verhalten, wenn Menschen sich selbst zum Maßstab machen und dem Evangelium erfundene Zusatzmerkmale verleihen, alles Dinge, wo wir uns selber Beine stellen können. In den Anfangsjahren war vieles noch ungeregelt. Gründerjahre sind schwierige Jahre. Wie in der Christusgemeinde haben auch mal Gründerjahre gehabt und die waren auch nicht einfach. Und sie sind auch heute nicht einfach. Und ich glaube, Einfachheit und Schlichtheit ist uns nicht immer so verheißen. Es gibt immer Auseinandersetzungen und Herausforderungen. Nun muss man berücksichtigen, dass die Briefe des Neuen Testaments sich nicht mal im Vorbereitungsstadium befanden. Die einzige Orientierungshilfe, die die Christen damals hatten, war der Tanach, die Bibel der Juden, das Alte Testament quasi. Es galt, viele Fragen zu beantworten. Fragen nach der Organisation und Verwaltung, Fragen der Leitung und Zuständigkeit. Wer macht was? Auch heute muss das immer wieder beantwortet werden. Fragen nach der Vergebung der sozial Schwachen. Nach der Versorgung der sozial Schwachen, der Armen, der Witwen und Waisen, Brüder und Schwestern in prekären Lohn- und Lebensverhältnissen. All das musste geklärt werden. Es gab keinerlei Anleitung, keine Gemeindegründungs- und Wachstumsprogramme, die wir heute so aus dem Regal ziehen können, keine Management-Handbücher, keine erfahrenen Gemeindegründer, keine Coaches, nichts, gar nichts. Nur das überlieferte Wort der Alten, dem Gesetz und die Prophetenbücher. Aber ganz neu, der Heilige Geist. Dieser war es, der in besonderem Maß die junge Gemeinde zur Seite stand. Der Beistand Gottes, der Paraklet, der Anwalt, der zur Seite steht, der einem hilft. Er leitete, er lehrte und er tröstete. Doch der Verfolgungsdruck blieb hoch. Es gab Tötungsabsichten, Gefängnisstrafen und Lynchmorde. Ich erinnere hier nur an Stephanus, der gesteinigt wurde. Die Feststellung des Petrus in einem Verhör, Gott mehr Folge leisten zu müssen als den religiösen Führern, brachte das Fass vollends zum Überlaufen. Die Apostel wären hingerichtet worden, wäre nicht einer der wichtigsten Theologen jener Zeit für sie eingetreten, Gamaliel, schon mal gehört, Gamaliel. Lehrer, Theologe, Professor. Dieser erteilte seinen Kollegen im Hohen Rat in Jerusalem einen weisen Rat. Sollte das, was jetzt verkündigt wird, auf menschliche Ideen gegründet sein, dann wird es sicherlich wieder in der Versenkung verschwinden. Handelte es sich aber tatsächlich um etwas, was seinen Ursprung bei Gott hätte, dann würde es nicht aufzuhalten sein. Man hat das diskutiert, abgewogen und ist das Wagnis eingegangen. Die Apostel wurden freigelassen. Gerade noch mal so vorbeigeschrammt an der völligen Vernichtung. Und es war ein gewisser noch einen kleinen Schritt zurück. Zunächst wurde das Evangelium ausschließlich unter den Juden verbreitet. Das muss man einfach im Kopf behalten. Die Evangelisten, die Verkündiger in damaliger Zeit, predigten überwiegend in den Synagogen, im Tempel und allenfalls noch auf öffentlichen Plätzen. Jahrelang blieb das Evangelium eher eine suspekte, neue Sonderlehre im jüdischen Glaubensspektrum und unter ständiger Beobachtung. Es war da ein gewisser Saulus aus Tarsus, ein Student der Theologischen Akademie, der die Verfolgung der Christen vorantrieb. Einer seiner Professoren war eben jener Gamaliel, der dafür Sorge getragen hatte, dass die Apostel nicht getötet wurden. Über Saulus heißt es ausdrücklich in Kapitel 8, er habe Gefallen an der Ermordung des Stephanus gefunden. Gefallen, er hat sich gefreut. Einer weniger, der hier diese irrwitzige Lehre vom auferstandenen Gottessohn verbreitet. Einer weniger. Er habe Gefallen an der Ermordung gefunden. Stephanus ging als erster Märtyrer in die Geschichte ein. Er wurde gesteinigt und Saulus stand daneben und bewachte, so wird es beschrieben, die Kleidungsstücke der Steinewerfer. Steinigungen scheinen schweißtreibende, anstrengende Angelegenheiten gewesen zu sein. Man muss sich das vorstellen, nackten Oberkörper und die Wackes dahin und vielleicht einer an die Schulter. Der Kopf wurde vielleicht nicht gleich getroffen, das Sterben war auch nicht besonders angenehm. Von Philippus wird berichtet, wie er Jerusalem verließ und als erster Missionar in der Apostelgeschichte Erwähnung fand. Philippus entging der Verfolgung und reiste nach Samaria. Später wird er an der Fernstraße gesichtet, die von Jerusalem nach Gaza führte, südlich von Hebron. Dort begegnet er dem äthiopischen Finanzminister, der sich auf dem Heimweg befand. Wird uns in der Bibel einfach so als Geschichte berichtet, als Geschehnis. Das ist gut nachzulesen. Dieser Staatsbeamte fasste Glauben an Jesus Christus und ließ sich durch Philippus taufen. Da ist Wasser, was hindert, war sein Wort. Und Philippus tauft ihn. Der Kämmerer aus Äthiopien war nicht nur der erste Nichtjude, von dem die Bibel hier die Taufe beschreibt, sondern mutmaßlich auch der erste Afrikaner schwarzer Hautfarbe, der das Evangelium denn auch bis nach Südarabien getragen hat, habe ich nachgelesen. Und selbst die heute noch existierende äthiopisch-orthodoxe Kirche bezeichnet ihn als ihren Gründer. Und auch Petrus musste hinzulernen. Auch er hatte Jerusalem verlassen und wohnte nun in Jaffa, direkt am Meer. In einer Art Speziallektion musste Petrus lernen, dass das Evangelium nicht nur den Juden, dem eigenen Volk gilt, sondern auch den Heiden, den Nichtjuden. Kann nachgelesen werden in Apostelgeschichte 10. Der Heilige Geist führte Petrus eines Tages nach Caesarea im Norden, wo er einem römischen Besatzungssoldaten begegnen sollte, einem erklärten Feind, Hauptmann Cornelius aus der italischen Legion. Dessen Haus zu betreten war für einen Juden ein absolutes No-Go, war gar nicht möglich, konnte gar nicht gedacht werden, zu einem Heiden ins Haus zu gehen, unmöglich. Nach dieser Begegnung mit diesem Cornelius stellt Petrus fest, Gott hat mir klargemacht, dass kein Mensch als unrein und unberührbar betrachtet werden soll. Kein Mensch. Gott macht keine Unterschiede. Er liebt alle Menschen, ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Für Petrus war dies ein absolut geistliches Schlüsselerlebnis, eine Abkehr von übernommenen und verinnerlichten Werten, eine Abkehr von seiner Tradition. Das Evangelium Gottes, so seine Erkenntnis, richtet sich ausnahmslos an alle Menschen. An alle. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, die Ausgrenzung von Randgruppen unserer Gesellschaft sind keine christlichen Tugenden. sind eher Indizien dafür, dass das Evangelium nicht richtig verstanden und gelebt wird. Gottes Liebe, und das nehmen wir auf, gilt allen Menschen gleich, unabhängig ihrer Hautfarbe, Herkunft und Religionszugehörigkeit und auch unabhängig von ihrem Geschlecht oder sexuellen Orientierung. Aus dieser Sicht gibt es keine Menschen, aus Gottes Sicht gibt es keine Menschen zweiter Klasse. Für ihn zählt jedes Leben gleich viel. Jeder ist umworben. Kein Leben ist rettungsunwürdig, auch nicht auf dem Mittelmeer. Der Bericht des Lukas über die Taten der Apostel, was durch sie geschah und was sie wirkten, beginnt nicht mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstfest im Jahr 33. Dieser Bericht setzt genau 10 Tage früher ein. Er beginnt an Christi Himmelfahrt, also Apostelgeschichte 1. Lukas berichtet von den letzten Worten Jesu. Und Jesus spricht damals zu den Jüngern, ich weite das heute und sage, er spricht auch zu uns diese letzten Worte. Er sagt, ihr werdet vom Heiligen Geist erfüllt werden. Das stellt er fest, das klingt wie, das ist so. Wird nicht in Frage gestellt. Möglicherweise werdet ihr, wenn ihr das und das und das getan habt, dann doch eventuell mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Nein, er sagt das, ihr werdet vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann setzt er gleich fort, und das ist auch festlegend, der wird euch fähig machen. Also nicht ihr selber seid fähig oder ihr selber seid die Guten, sondern er, dieser Heilige Geist, dieser Paraklet, dieser Beistand, dieser Tröster und Lehrer, er wird euch fähig machen. Überall als meine Zeugen aufzutreten, also von mir zu reden, von mir Jesus, also bestimmt nicht von mir, aber von Jesus zu reden. Und er sagt auch wo? In Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria, und jetzt wird es interessant, bis in die letzten Winkel der Erde, also überall, weltweit. Man könnte das auch aktualisiert sagen, ihr werdet vom Heiligen Geist erfüllt werden, ihr seid vom Heiligen Geist erfüllt, der wird euch fähig machen, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Nagold und im ganzen Schwarzwald, in Baden-Württemberg und bis in die letzten Winkel der Erde. Jesus weitet unseren Horizont. Und es sollte 13 Jahre dauern, bis diese letzten Worte des Herrn zur Umsetzung gelangten. 13 lange Jahre. Richtig. Wir haben ja schon gehört, Petrus und Johannes haben das Evangelium unter schwierigsten Bedingungen in Jerusalem verkündigt. Philippus predigte in Samaria und unten am Gazastreifen, an der Fernstraße, wo er dem Kämmerer begegnete. Petrus musste von Jaffa nach Caesarea reisen, um dem römischen Hauptmann den Weg zu Jesus zu weisen. Mission, die Sendung, wurde von Beginn an gelebt, war Teil des Lebens in der Verkündigung. Aber so richtig ins Weite wurde die Botschaft noch nicht getragen. Das änderte sich dann, als sich etwas ereignete, was der Verbreitung des Evangeliums so richtig Drive verlieh. Der eifrigste Christenverfolger seiner Zeit hatte auf dem Weg nach Damaskus auf einer Verfolgungstour quasi eine Begegnung mit Jesus. Saulus von Tarsus bekehrte sich und hörte fortan auf den Namen Paulus. Paulus bedeutet sowas wie der Geringe oder der Kleine oder der Unbedeutende. Es war seine Absicht, nach Damaskus zu reisen, um entwichene Christen aufzuspüren, festzusetzen und zu verurteilen. Stattdessen wurde er von Jesus gestellt. Lest das nach. Es sind 5 Predigten an sich, allein diese Bekehrung des Paulus. Stattdessen wurde er von Jesus gestellt, der ihn zum wichtigsten Verkündiger und Gemeindebauer seiner Zeit berief. Ja, wir berufen uns heute auch noch in vielen Punkten auf die Lehren des Paulus. Das, was er später schriftlich niedergelegt hat, ist wegweisend bis in unsere Tage hinein. Johnny Cash hat mal gesungen, fällt mir gerade ein, in einem Lied, das hieß The Preacher Said, Jesus Said, also der Prediger sagte, Jesus sagte das. From St. Paul to Billy Graham, the same is heard. Also vom heiligen Paulus bis zu Billy Graham, also zu den Verkündigern unserer Tage, wird dasselbe gehört. Also das sind Dinge, die einfach bahnbrechend waren. Und diesen wählt Jesus aus und beruft ihn in seine Nachfolge und beruft ihn, wie wir denn gleich sehen werden, in die Mission. So entschieden, wie er die Christen bekämpfte, so entschieden trug er fortan zum Bau und zur Förderung christlicher Gemeinden bei, als ein Beispiel tugendhafter Treue und Entschiedenheit. Er wurde der wichtigste Missionar ever, also aus meiner Sicht. Vielleicht kennt ihr noch einen bedeutenderen. In Apostelgeschichte 13 wird uns dann berichtet, wie das Missionsteam des Paulus ins Leben gerufen wurde. Paulus und Barnabas kamen zusammen mit einem Johannes Markus von Jerusalem zurück nach Antiochia. Antiochia war so etwas wie das neue geistliche Zentrum der frühen Christenheit. Das hat sich von Jerusalem in den Norden, also Antiochia, das heutige Antakya, das liegt im Grenzgebiet Türkei-Syrien, am äußersten Nordostzipfel des Mittelmeers. Könnt ihr mal auf der Karte nachgucken. Antiochia war so etwas wie das neue geistliche Zentrum der frühen Christenheit. Das Jerusalemer Pflaster war einfach zu heiß geworden. Antiochia war auch Rückzugsraum. Hier hat sich die Gemeinde neu entwickelt. Und es war auch der Ort, wo die Nachfolger Jesu erstmals überhaupt Christen genannt wurden. Unter ihnen befanden sich, und so wird uns da berichtet von Lukas, unter ihnen befanden sich auch wichtige Leute, Propheten, Lehrer, geistliche Leiter. Und als diese einmal fasteten und beteten, sagte ihnen der Heilige Geist. Also die fasteten und beteten und der Heilige Geist sprach. Das ist was ganz Einfaches eigentlich. Gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe, zu der ich sie berufen habe. Ich, der Heilige Geist. Also nicht ich. In einem Gottesdienst, der durch Fasten vorbereitet worden war, beteten sie über den beiden, legten ihnen die Hände auf und verabschiedeten sie. So wurden Barnabas und Paulus vom Geist Gottes ausgesandt. Klingt irgendwie einfach, ne? Betet und fastet, der Heilige Geist spricht, und da wird gar nicht gefragt, sind die fähig, können die das, wollen die das überhaupt? Also Hände aufgelegt, ich sag jetzt mal einen geistlichen Tritt in den Hintern und ab in die Mission. Wohin die Reise gehen wird übrigens, das wird fortgesetzt am kommenden Sonntag von Ewald Keck. Da dürft ihr euch jetzt schon drauf freuen. Da könnte ich jetzt auch aufhören, aber so einfach ist es leider nicht, weil ich habe eine lange Predigt angedeutet und angekündigt, weil ich will jetzt auch nicht sagen, jetzt geht es erst richtig los, aber da kommt noch was. Bis in unsere Tage hinein wissen sich Menschen von Gott in die Mission gerufen. Nicht alle haben sich wirklich so sicher sein dürfen wie Paulus und Barnabas seinerzeit. Auch aus unserer Christusgemeinde haben Menschen den Weg in die Mission gefunden. Ich denke da an Familie Olbrich, wenn ich Peter und Hanne sehe, an Isi, die in Augsburg ist, ne, also mit den Städten da im bayerischen Oberschwaben habe ich es nicht immer so, da gibt es aber Augsburg ist richtig, ne? Oder wenn ich da sitzt sie auch, die Mutter von Moritz, der jetzt gerade in Kansas City Mission betreibt, bei Jugend mit einer Mission, und viele andere in der Gemeinde haben den Weg aus der Gemeinde heraus in die Mission gefunden. Und das ist auch, das möchte ich hier einfügen, von uns als Gemeinde gewollt, dass junge Menschen und nicht mehr ganz so junge Menschen und überhaupt Menschen von hier aus sich in die Mission entsenden lassen. Also betet drüber und verfolgt dieses Ziel. Wenn ihr Dinge hört im Geiste, dann ist das sicherlich auch ein Reden Gottes. Ich meine, oftmals steht da auch eine gewisse Reise- und Abenteuerlust im Raum. Die Neugierde auf fremde Kulturen oder gar die Suche nach einem Lebenspartner. Wenn ich hier keinen finde, dann vielleicht im südlichen Afrika oder so. Das können ja so begleitende Umstände sein. Aber das Problem dabei ist, bei diesen Sendungen, dass die Trennlinien zwischen eigenen Wünschen und der Beauftragung Gottes nicht immer so leicht zu erkennen sind. Aber sei das dann mal hingestellt, das muss jeder für sich irgendwie klären. Das ist nicht immer ganz einfach. Auch ich wurde einst in die Mission berufen. Das ist vielleicht nicht allen bekannt, aber darüber will ich euch ein bisschen erzählen. Deswegen brauche ich jetzt eigentlich auch gar kein Konzept mehr, weil das, was ich jetzt, das ist in meine Festplatte geschrieben worden. Also das war so Anfang der 90er Jahre. Also Mission war mir immer wichtig, schon in unserer frühen Zeit als Eheleute, auch mit ganz kleinen Kindern, haben wir Bibeln in den damaligen Ostblock geschmuggelt, also auf mehreren Reisen, manchmal mit, manchmal ohne Frau. Und war uns wichtig, also dass die Gemeinde Jesu irgendwie gestärkt wird, dass Leute zum Glauben kommen und mit Bibelschmuggel waren auch andere Bücher dabei, das war das eine. Aber mir dreht es sich jetzt um die Soforthilfe La Paz. Also ist ja auch schon bekannt in der Gemeinde, da haben wir Missionare ausgesandt, aber von der Anfangszeit, von der Sendung. Eines Tages rief mich ein Freund an und sagte, Heinz, du sprichst doch Hochdeutsch. Also ich kann das ja, also ich komme aus Hannover und die Leute, die da geboren werden, ist das keine besondere Auszeichnung, die sprechen da alle so. Ja, sage ich, ja, was wegen? Ja, ich bin da gerade einen Film am Bearbeiten und da brauche ich einen Sprecher für und da habe ich an dich gedacht. Da denke ich, ja, klar, okay, kann ich machen. Sind wir da in irgendein Studio rein und dann habe ich diesen Film gesehen, den da einer gemacht hat und der war im O-Ton, heißt das, im Originalton. Also da gab es noch keinen Text und diese Dinge und da habe ich Bilder gesehen, die mich damals nicht mehr losgelassen haben. Kinder in schwerer Armut, in Obdachlosigkeit, Menschen in erbärmlichsten Zu- und Umständen und habe irgendwie gedacht, ey, da wird dein Gefühl konkret. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich also auch nicht drüber schlafen können mehr. Also diese entsetzlichen Bilder, ich meine, das ist ja nicht etwas, was, also wir wissen ja, dass wenige Prozent Menschen in dieser Welt in reichen Überfluss, wie wir hier leben, aber ganz viele, und das wisst ihr auch von Reisen und von Berichten, in vielen Teilen der Welt, in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, unter erbärmlichen Situationen in größter Armut leben. Aber auch in größter geistlicher Armut oftmals, weil zu dieser materiellen Armut gesellt sich ja auch nicht selten Perspektivlosigkeit und Todesgedanken und Hoffnungslosigkeit und all diese Dinge. Und diese Bilder ließen mich nicht los. Und da habe ich gedacht, da mache ich es jetzt konkret. Also man kann ja alles Mögliche machen, aber hier mache ich es konkret, hier mache ich mit. Also das war mir irgendwie schon klar. Bin in diesen Verein eingetreten, Soforthilfe La Paz e.V. Ich war damals das 8. Mitglied. Es war also ganz am Anfang. Und der Gründer dieser Mission, ein gewisser Rainer Scholz, der hat Geld gesammelt und sein Anliegen war, die Dinge hier bekannt zu machen. Dann hat man das Geld darüber geschickt. Und dann gab es dort, ich muss das doch ein bisschen eingrenzen, weil sonst wird es halb eins, wird es nicht. Gab es einen personellen Wechsel. Also man hat das Geld dann ab einem gewissen Tag einer anderen Person schicken müssen und denen galt es kennenzulernen. Der Gründer dieser Mission ist dann erkrankt und dann hieß es irgendwie, da muss einer rüber. Dann haben sich alle dumm angeguckt und alle haben dann plötzlich ihren Blick auf mich gerichtet. Und ich denke irgendwie, was wollt ihr von mir? Ja, Heinz, du musst darüber. Du bist jung und dynamisch und du bist reiseerfahren und was weiß ich, was sie alle glaubten, was ich sei. Da sage ich, ja, aber mir ist das überhaupt nicht klar. Ich kann kein Spanisch, weil ihr müsst wissen, die Soforthilfe La Paz. La Paz ist nicht die verfassungsgemäße Hauptstadt des Landes, aber ist der Regierungssitz in Bolivien und dort sollte ich hin. Und wie soll das gehen? Also kein Spanisch und überhaupt, das kostet Geld habe ich keins. Und Und dann habe ich gedacht, also ich will jetzt genau wissen von Gott, ob ich da hinfahren soll oder nicht. Also hätte man mich so gefragt nach meiner Lust, dann hätte ich vielleicht gesagt, warum bloß La Paz? Da gibt es doch noch Lima und Bogota und andere Länder, also das waren jetzt gerade Städte. Aber ist das wirklich dran für mich? Weil da hängt ja einiges dran, also an dem, was ich da an Eindrücken sammeln würde und an dem, was mein Auftrag sein würde. Und habe gesagt, Gott, ich brauche drei Dinge. Also ich will sehen, dass es dir wichtig ist und das hat was mit Geld zu tun. Ich möchte, dass du Verantwortung über die Reisekosten nimmst. Das ist mir, also das würde ich als Bestätigung nehmen. Der Gideon, einer im Alten Testament, hat Gott mal ein Vlies ausgelegt und hat da bestimmte Bedingungen geknüpft, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Und wenn sich die erfüllen, wusste dieser Gideon, was zu tun war. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will auch wissen, was du von mir willst. Und das war eben Kohle. Und dann habe ich gesagt, nicht um meinetwillen, wer mich kennt, weiß das, sondern um deinetwillen und um der Mission willen. Das Ding muss irgendwie in die Zeitung, das muss bekannt werden. Und drittens, meine Frau muss auch Ja sagen. Also das war mir wichtig. Es gibt ja so, wie soll ich sagen, Ehen, wo er alles bestimmt und nicht viel fragt. Und ich weiß nicht so, ob die so glücklich sind. Weil wenn da, also in diesen geistlichen Fragen sollte Einigkeit bestehen. Also wenn da irgendwie ein Zweifel gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee. Also Kohle bekannt machen und das Ja meiner Frau. Das Ja meiner Frau hatte ich ganz zum Schluss, weil das mit der Kohle hat sich so ergeben. Ich bin Krankenpfleger gewesen auf der Intensivstation in Nagold und sitze da eines Abends und habe so ein paar Sachen gelesen, die sich da mit Bolivien beschäftigen. Da kam ein Arztkollege rein und sagte, willst du nach Bolivien fahren? Sage ich, weiß ich noch nicht. Ja, wieso? Was hast du denn da vor? Dann habe ich ihm erzählt, was ich da vorhabe. Und dann sagte er, also ich bezahle den Flug. Ja, also so, also das war so. Sag ich, du, ja, er hat den Betrag genannt und da fehlten noch ein paar Mark. Und die habe ich von einem anderen Kumpel denn am nächsten Tag gekriegt, der auch sagte, wenn du da hingehst, ich übernehme den Rest. Also das war ist mit der Kohle relativ einfach. Und dann wieder Intensivstation Nagold, kam auch eines Abends, ich hatte Spätdienst, kam ein Anruf vom Schwarzwälder Boten, es war November und Totensonntag nahte. Und er sagte, ich mache einen Bericht über Totensonntag in der Zeitung und er braucht eine Pflegekraft, die da über Grenzerfahrungen und Umgang mit Sterbenden und Bewältigung des Todes sagen kann. Sag ich, ja, mache ich, habe ich ihm gesagt, mache ich, aber ich will was dafür. Nee, Geld gibt es nicht. Ja, ist nicht Geld, er muss einen Artikel schreiben. Also dann habe ich ihm das Projekt gesagt, was da anstehen könnte. Sagt er, eine ganze Seite, wenn es sein muss. Also kein Thema. Er kriegt alles, was ich über Tod und Umgang mit Sterbenden weiß und er macht dann einen super Artikel. Zweite Zusage. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt und die hat dann gesagt, also so, was hast du denn eigentlich gesagt? Also irgendwie sowas, ja, da kann sie ja schlecht Nein sagen, wenn Gott so Ja sagt. Ne? Also irgendwie sowas, also sehr, sehr zurückhaltend. Jedenfalls, das war alles so im November und im Januar bin ich dann geflogen in ein völlig fremdes Land, von dem ich nicht viel wusste, mit Spanischkenntnissen. Ich habe dann mir so ein Kauderwelsch, Führer zugelegt, gibt so Kauderwelschführer, Umgangsspanisch für Lateinamerika und habe dann im Nachtdienst, wenn ein bisschen Flaute war, im Aufwachraum habe ich dann meine Vokabeln gepaukt. Und da konnte ich dann so Sätze sagen wie, ich heiße Heinz, ich habe 4 Kinder, ich bin verheiratet, ich bin Krankenpfleger vom Beruf, aber mehr nicht. Und dann kommst du dann nach Bolivien, nachts um 3, La Paz liegt 4000 Meter hoch, dünne, alpine Luft, Koffer tragen für gesunde junge Männer, ein Problem, also wenn es weite Strecken sind. Und dann kamen mir da meine bolivianischen Geschwister entgegen mit einem Schild, irgendwie warten auf Heinz Hinscher. Und der eine, den haben die da in weiser Voraussicht akquiriert und der sprach gutes Englisch, mit dem konnte ich mich gut unterhalten. Das war dann so wie Mose und Aaron, er war der mein Aaron, er hat praktisch das Wort geführt und übersetzt und die Dinge geregelt. Jetzt habe ich viel erzählt. Das klingt jetzt alles so anders als das, was wir hier im Neuen Testament so gelesen haben, wie das mit der Aussendung bei Paulus und Barnabas war. Da sprach ja nur der Heilige Geist. Was ich damit sagen will, ist, in dem, was ich erlebt habe, hat auch der Heilige Geist gesprochen, dessen bin ich mir sicher. Also der Heilige Geist kommuniziert mit jedem so, wie er es für richtig hält. Das ist jetzt keine Blaupause, keine Regel, das muss so sein. Also das ist vielfältig. Ich wollte euch einfach damit in die Praxis hineinnehmen, so wie es war. Und dann kam natürlich auch noch dieser Zeitungsartikel ganzseitig mit Bildern und so hat es dann auch hier über die Volkshochschule damals seine Bekanntheit erlangt. Und ich war dann fast 25 Jahre lang Missionsleiter und mehrfach in Bolivien. Das Wirken des Heiligen Geistes ist vielfältig. Es gibt keine Blaupause, habe ich gesagt, für das, wie Gott zu uns und mit uns zu sprechen gedenkt. Er findet seinen Weg. Wichtig scheint mir die Bereitschaft, auf ihn hören zu wollen. Besonders dann, wenn seine Wege andere Richtungen einschlagen als die, die ich mir wünsche. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gottes Wege erst dann beschritten werden, ich klage da niemanden an, nachdem die eigenen Wege bereits begangen worden sind, wenn dann noch was übrig ist, an Zeit, an Geld, an Engagement. Nachdem man sich die eigenen Wünsche erfüllt hat. Ich will das nicht vertiefen. Gottes Wege, das halten wir fest, sind vielfältig, können vielfältig sein. Das können Wege sein, die in die Mission führen, was wir ja, wie gesagt, in der Christusgemeinde auch ausdrücklich wünschen und fördern. Es muss aber nicht die Mission sein, in die Gott dich ruft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott für jeden, ob hier im Raum oder an den Bildschirmen, dass Gott für jeden, den er in seine Nachfolge ruft oder gerufen hat, eine Bestimmung, einen Plan hat, einen Plan für ein sinnerfülltes und gottgefälliges Leben. Paulus und Barnabas wurden kein Dreamteam, wo Menschen zusammenkommen, menschels. Gibt es Probleme, Meinungsverschiedenheit. Aber die beiden waren beseelt von dem Gedanken, anderen Menschen in anderen Kulturen und Sprachräumen das Evangelium Gottes zu bringen. Sie leisteten einen selbstlosen Dienst. Sie liefen sich für Jesus die Hacken wund. Ich habe mal nachgelesen, man kann irgendwie die Reisekilometer zusammenzählen und dann kommt man auf, was weiß ich, 16.000 Fußkilometer, eine abartige Zahl von Reisekilometern, die auf Seewegen zurückgelegt wurden und so weiter. Sie liefen sich jedenfalls die Hacken wund, riskierten ihr Leben auf See und in der Begegnung mit feindlichen Mächten. Jerusalem, Judäa und Samaria ließen sie weit hinter sich, um die entferntesten Winkel dieser Welt aufzusuchen. Getrieben von der Liebe Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.